Live after Lehramt.
Die Erwartung des ganzen Kollegiums, das ja von Mangel geprägt ist, von Personalnot auch geprägt ist, sodass man eigentlich mit größter Selbstverständlichkeit permanent kompensieren muss, persönlich kompensieren muss für diese Mängel. Und es ist im Grunde schon mit eingebaut, dass man dauerhaft über seine Grenzen gehen muss und dass das auch eine erwünschte Tugend ist. Wenn man sich abgrenzt, dann ist man schnell der Asoziale im Kollegium oder zumindest ist die Angst da.
Live after Lehramt, der Schulfrei-Podcast über Hürden im Beruf, berufliche Neuorientierung und Existenzgründung für Lehrerinnen und Lehrer. Dein wöchentlicher Befreiungsschlag aus der beruflichen Unzufriedenheit.
Hallo ihr Lieben, in der heutigen Folge möchte ich mich dem Konzept Helfersyndrom in Beziehung zum Lehrberuf widmen. Und das ist ja oft so lapidar dahingesagt, ach, der oder die hat doch ein Helfersyndrom, du leidest doch am Helfersyndrom, fahr doch mal einen Gang zurück und lass das doch mal einfach sein. Genau, das ist also fast schon so eine küchenpsychologische Zuschreibung, dass jemand an diesem ominösen Helfersyndrom leidet möglicherweise. Und ich möchte dem heute mal auf den Grund gehen, indem ich das mit dir beleuchte. Und ich möchte eröffnen mit einer bewusst provokanten These, nämlich: Helfen ist eine Sucht für viele Lehrkräfte und die Schule ist ihr Dealer. Das ist jetzt sehr überspitzt, ne? Aber wir schauen jetzt mal, könnte an dieser These was dran sein oder was ist eben auch nicht dran, ne? Lass uns erstmal diesen Begriff beleuchten. Helfersyndrom, was ist das? Ist das überhaupt wissenschaftlich oder ist das reine Küchenpsychologie? Der Begriff Helfersyndrom wurde geprägt von dem deutschen Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer Ende der 70er Jahre. Und genau, es ist ein Psychoanalytiker, das heißt, es ist eine bestimmte Schule, die auch dahinter steht, die Freudsche Schule, so im weiteren Sinne. In der Psychoanalyse wird dann auch manchmal gesprochen von einem Abwehrmechanismus, nämlich dem der altruistischen Abtretung. Also Altruismus, es jedem recht machen und seine eigenen Bedürfnisse, seine eigenen Wünsche, Neigungen vollkommen negieren, darauf verzichten, aber die der anderen hochhalten und dafür kämpfen, dass die Bedürfnisse der anderen, die Triebe der anderen, wenn man psychoanalytisch so will, befriedigt werden und sich darüber dann wiederum sekundäre Befriedigung holen, dass die anderen jetzt, dass es denen jetzt gut geht. Und laut Schmidbauer liegt die Problematik des Helfersyndroms darin, dass die Betroffenen damit eigentlich für eine eigene Hilfsbedürftigkeit kompensieren. Also eigentlich sind sie diejenigen, die ein Defizit haben und das durch das ständige Helfen ausbügeln wollen, sozusagen. Und zwar hinter einer sozial akzeptierten, starken Fassade. Also zum Beispiel hinter einem helfenden Beruf. Ein helfender Beruf, das ist was positiv besetzt. Da darf man helfen, da soll man helfen, das wird bejaht. Und hinter dieser Fassade kann das stattfinden. Das ist sozusagen mein Vorwand, warum ich ständig dieses Bedürfnis, dieses Ungleichgewicht bei mir befriedigen darf. Und Menschen mit einem Helfersyndrom, die können zum Beispiel das Bedürfnis haben, anderen zu gefallen, also das übersteigerte Bedürfnis, anderen zu gefallen, weil sie sich nur dann selbst akzeptieren können. Und sie nutzen also das Helfen, um Selbstwertgefühl für sich immer wieder neu zu generieren und sich dann eben wahnsinnig empathisch in die Probleme anderer Menschen einzufühlen und dann derjenige zu sein, diejenige zu sein, die da hilft. Das kann natürlich eine positiv besetzte Verhaltensweise sein, aber ein übermäßig ausgeprägtes Helfersyndrom, wenn wir jetzt einfach mit diesem Begriff mal weiterarbeiten wollen, das führt natürlich zu Überlastung, zu Erschöpfung und aber auch zu ungesunden Beziehungen, weil man ist ja im Grunde ständig in einem Beziehungsungleichgewicht zu dem, dem man da hilft. Der ist ja dann das Objekt für mich, ne? Das Objekt meiner helfenden Bemühungen, ob der das jetzt will oder nicht und wie die anderen das finden, da haben wir auch noch gar nicht nachgefragt. Also das ist eigentlich ein Spannung verursachendes Phänomen, dieses übersteigerte Helfen. Da wollen wir jetzt mal drauf gucken. Woher kommt denn das eigentlich, dass manche Menschen das so stark ausgeprägt haben, anderen helfen zu wollen. Und ja, das kann natürlich verschiedene Ursachen haben. Oft sind das Erfahrungen und Konditionierungen im Laufe unseres Lebens sozusagen. Helfen wurde immer wieder positiv belohnt. Ich habe gelernt, oh ja, helfen, das ist was Gutes und das tut auch vieles für mich. Und klar, in vielen Fällen schaut man da natürlich zurück auf die Kindheit. Wie haben Prägungen aus der Kindheit dazu beigetragen, dass ich dieses Muster ausgeprägt habe? Das kann natürlich sein, dass das ein erlerntes Verhalten ist. Also es könnte ja sein, dass eine Elternfigur wahnsinnig selbstlos war. Also, dass diese Person für andere unglaublich altruistisch gesorgt hat und überhaupt keine Selbstfürsorge dabei praktiziert hat. Und wenn man das natürlich lernen am Modell, ne? Wenn man das als Kind so mitbekommt, auch nonverbal, dann kann es sein, dass man genau das als die erwünschte Haltung, die erwünschte Handlung sich abschaut und internalisiert. Es kann auch sein, dass man in einem eher gefühlskalten und reservierten Elternhaus aufgewachsen ist, in dem es nicht viel Anerkennung und Liebesbekundungen gab. Und ein Kind, das unzureichende Liebe oder Anerkennung erfahren hat, das könnte natürlich später im Leben versuchen, diese emotionalen Bedürfnisse durch das Helfen, durch das Unterstützen anderer Menschen zu kompensieren. Also diese Erfahrung des Gebens und der Dankbarkeit der anderen kann im Grunde die innere Leere aus dem Defizit der Kindheit vorübergehend ausgleichen. Es gibt auch Muster, in die wir aufgrund der Geschlechterrollen reinsozialisiert sind, nämlich insbesondere die Mädchen, denen oft beigebracht wird, für die Bedürfnisse anderer verantwortlich zu sein, zu sorgen. Als Mädchen muss man sich am Riemen reißen, da darf man seinen Trieben nicht so folgen, da muss man gehorsam sein und am besten eben so die dienende Ehefrau irgendwann werden, ne? Ob das jetzt explizit so vermittelt wird oder implizit so vorgelebt oder einfach gesamtgesellschaftlich so erwünscht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber es kann einfach sein, dass insbesondere auch Mädchen Schuldgefühle entwickeln, wenn sie nicht gehorchen, wenn sie nicht ausreichend für andere da sind. Und das kann natürlich dazu führen, dass so eine Person im Erwachsenenalter einen ganz übermäßigen Drang entwickelt, anderen zu helfen. Was auch sein kann, ist, dass das Helfen im Grunde eine Vorsorgeversicherung ist dafür, dass man nicht Ablehnung oder Zurückweisung verkraften muss. Also dadurch, dass ich präventiv immer die bin, die allen die Wünsche von den Augen abliest, komme ich gar nicht in die Situation, dass andere mich nicht so mögen, mich ablehnen, mich zurückweisen. Das ist im Grunde meine Versicherung dafür, dass ich möglichst konfliktarm und gemocht durchs Leben gehe. Aber es sind jetzt nicht nur kindheitliche Prägungen, so ein Muster, das kann auf vielfältige Art und Weise entstehen. Und falls du jetzt zuhörst und ein Thema damit hast, dann solltest du in die Reflexion gehen. Wo kommt das bei mir her? Wie hat das begonnen? Wo habe ich da besonders positives Feedback erhalten? Und ja, da muss man individuell natürlich genau schauen. Jetzt ist natürlich eine Frage, die sich aufdrängt. Gehen Menschen mit diesen Prägungen eigentlich häufiger in soziale Berufe als andere? Ich habe ja gerade gesagt, das ist ja dann so eine akzeptierte Fassade, hinter der man im Grunde seine Sucht, wenn man so will, unbehelligt ausleben kann, weil man qua Rollenzuschreibung ja helfen muss, helfen soll. Zum Beispiel im Rahmen von sozialer Arbeit, als medizinisches Fachpersonal, als psychologisches Fachpersonal oder eben auch als Lehrperson. Das ist ja auch ein massiver Kontaktberuf, in dem Helfen auch mitgedacht ist, sozusagen. Und gehen Menschen mit einem Helfersyndrom in Anführungszeichen jetzt denn häufiger in soziale Berufe? Dazu müsste es ja jetzt Forschung geben, ne? Und das lässt sich wahnsinnig schwer festmachen. Also man muss natürlich unterscheiden zwischen Kausalität und Korrelation. Ist jetzt der Grund dafür, warum ich in den sozialen Beruf gehe, kausal, dass ich ein Helfersyndrom mitbringe? Oder ist da eine Korrelation, also mit und gedacht? Ich bin in einem sozialen Beruf und Helfen ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Ist also super schwer zu differenzieren und dementsprechend ist die Forschungslage da auch nicht so eindeutig. Wenn wir jetzt mal zurückschauen zu Wolfgang Schmidbauer, derjenigen, der das Helfersyndrom als Konzept ins Feld geführt hat, dann ist er jemand, der vertritt ganz überzeugt die Ansicht, dass das Helfersyndrom vor allen Dingen bei Beschäftigten in helfenden Berufen eben vorzufinden ist und dass diese Personen fast abhängig sind nach Helfen, so wie ein Junkie, um ihr Selbstgefühl permanent aufzupäppeln. Und du merkst, das ist ein ganz schwieriges Thema, da zu differenzieren. Ja, wenn in einem Beruf doch mitgedacht ist, dass er helfender Natur ist, wo ist denn dann der Übergang zwischen berechtigter Hilfe und der, die übersteigert ist, die nicht sein müsste, die sich also nicht an der Realität orientiert, sondern an meiner Interpretation, dass ich da jetzt unbedingt einschreiten muss. Das ist also super schwierig, da zu differenzieren. Aber da möchte ich jetzt einmal schon gerade vorab sagen, da muss man jetzt immer einen Disclaimer mitdenken. Denn natürlich, wenn wir jetzt einmal auf das Arbeitsfeld Schule schauen, gibt es dort zahlreiche Situationen im Alltag, bei denen man als Erwachsener einschreiten muss. Gar keine Frage. Es ereignen sich Straftaten, es ereignen sich Körperverletzungen, es ereignen sich psychische Bedrohungssituationen. Gar keine Frage. Da jetzt davon zu reden, dass jemand diese Situation quasi zum Selbstzweck missbraucht, um sich mal wieder als Retter aufzuschwingen, wäre vollkommen fehl am Platz. Dieser Disclaimer muss auf jeden Fall mitgedacht werden. Zurück also zu der Frage, gehen denn Menschen mit diesen Prägungen jetzt häufiger in soziale Berufe? Was den Kausalzusammenhang angeht, lässt sich das empirisch schlichtweg nicht untermauern. Wohl aber lassen sich bestimmte Korrelationen feststellen. Wenn man nämlich auf soziale Berufe schaut und die Burnout-Quoten in diesen Berufen oder die Krankheitstage auf Basis welcher Diagnosen auf den Krankenscheinen sozusagen, dann lässt sich ganz eindeutig feststellen, dass in sozialen Berufen wie Ärzte, PsychotherapeutInnen, aber eben auch Kontaktberufe, medizinische Kontaktberufe und auch dem Lehrberuf, das ganz eindeutig mit erhöhten Burnout-Quoten korreliert, übrigens auch mit erhöhten Suizidquoten. Und die Korrelation zwischen diesen Problematiken niedriges Selbstwertgefühl und bestimmte Kompensations- und Coping-Mechanismen dafür und dann gleichzeitig die Falle, dadurch in Burnout zu geraten, da ist definitiv die Korrelation da. Also ein niedriges Selbstwertgefühl, keine Grenzen setzen können, Altruismus, das sind Verhaltensweisen, die dazu führen, dass sie Burnout begünstigen, dass sie auch Depressionen begünstigen. Und diese Krankheiten wiederum, die sind sehr stark vertreten, zum Beispiel im Lehrberuf und in anderen Helferberufen. Also, wir halten fest, Kausalität schwierig zu sagen, Korrelation definitiv da. Das ist also mittelfristig und natürlich insbesondere langfristig eine Kombination mit extrem viel Zündstoff, wenn eine Person, die diese Muster verinnerlicht hat, auf das Feld Schule trifft. Warum? Das Feld Schule ist natürlich aufgrund der Natur der Dinge und der vielen Menschen, die daran beteiligt sind, ein emotional belastendes Arbeitsumfeld. Lehrerinnen und Lehrer sind oft emotional stark in ihre Arbeit involviert, da sie natürlich Schülerinnen und Schüler bei ihren persönlichen und schulischen Herausforderungen unterstützen. Ist ja der allgemeine Konsens auch da, dass das sich immer weiter verstärkt. Was wird aus den Elternhäusern mitgebracht? Welche Verhaltensgrundlagen kann man heute nicht mehr als selbstverständlich voraussetzen? All das sorgt natürlich zu enormem Konfliktpotenzial und kann zu emotionaler Erschöpfung führen. Sowieso schon, ohne dass man diese Muster mitbringt, ist das schon ein emotional wahnsinnig belastendes Arbeitsumfeld. Dann ist natürlich immer mit im Beipackzettel von Schule den hohen Arbeitsdruck, den man sich einfach da mit einkauft. Auf Lehrkräften liegt eine wahnsinnige Erwartungshaltung, eine gesellschaftliche Erwartungshaltung. Wenn immer ein gesellschaftliches Problem identifiziert wird, dann sollen es die Schulen, sollen es die Lehrkräfte richten. Natürlich dann die Erwartungshaltung von einzelnen Eltern, die Erwartungen der Schulleitung und auch die Erwartung des ganzen Kollegiums, das ja von Mangel geprägt ist, von Personalnot auch geprägt ist, sodass man eigentlich mit größter Selbstverständlichkeit permanent kompensieren muss, persönlich kompensieren muss für diese Mängel. Und es ist im Grunde schon mit eingebaut, dass man dauerhaft über seine Grenzen gehen muss und dass das auch eine erwünschte Tugend ist in einem Kollegium sozusagen, ne? Also sich bitte engagieren, wenn Vertretungssituationen entstehen, für diese dann auch zur Verfügung zu stehen. Wenn man sich abgrenzt, dann ist man schnell der Asoziale im Kollegium. Oder zumindest ist die Angst da. Vielleicht ist es ja gar nicht wirklich so in deiner gelebten Schulkultur. Aber die Angst ist definitiv da. Wenn ich hier Grenzen setze, dann leiden meine Kolleginnen und Kollegen darunter, dann leiden Schüler darunter und so weiter. Der Arbeitsdruck ist enorm. Und dann ist Schule natürlich per se auch schon ein entgrenztes Arbeitsumfeld. Das heißt, Arbeit findet nicht nur im Schulgebäude statt, Arbeit findet auch zu Hause statt und auch teilweise eben mit eigenen Materialien, mit eigenen Endgeräten. Man greift selbst dafür in die Tasche. Die Grenzsetzung, die ist einfach überhaupt nicht klar, sodass man jede Grenze individuell für sich formulieren muss. Das ist ein großer energetischer Mehraufwand, ständig Grenzen zu ziehen, wo formal keine sind. Weil man ja immer abwägen muss, was sind meine eigenen Bedürfnisse in dem Ganzen und was sind die Bedürfnisse der anderen. Das kann zu chronischem Stress und zu Erschöpfung führen. Und all das auch für jede Lehrperson, ohne dass man diese Hilfsneigung schon mitbringt. Also auch für eine vollkommen resiliente Lehrperson, die mit beiden Beinen im Leben steht, vollkommen psychisch gesund ist, auch für solch eine Person ist das schulische Umfeld schon ein enorm herausforderndes. Das müssen wir jetzt einfach mal festhalten. Und wenn jetzt diese beiden Welten aufeinander prallen oder diese beiden Pole, da ist Schule als per se einfach sehr herausforderndes Arbeitsumfeld, ein mangelbelastetes Arbeitsumfeld, das von Zeitdruck und Ressourcenmangel geprägt ist, täglich von schwierigen Kommunikationssituationen und Konflikten durchzogen ist, bei all dem Positiven, das es natürlich auch enthält. Und wenn das trifft auf eine Person, die eben bestimmte dysfunktionale Muster mitbringt, nämlich Grenzen nicht setzen können, helfen zur Kompensation für mangelndes eigenes Selbstwertgefühl, dann ist das schlichtweg eine tickende Zeitbombe für Burnout, Depression und vielleicht auch Schlimmeres. Und wir sehen das in unserer täglichen Arbeit mit Lehrerinnen und Lehrern, die sich aus dem Lehrberuf heraus verändern wollen, dass diese Themen definitiv da sind. Beim einen ausgeprägter, beim anderen nicht so ausgeprägt. Aber dieses Thema Grenzen setzen, das ist omnipräsent, auch in unserem Coaching. Und auch die Sorge, wenn ich jetzt den Beruf wechsle, dann habe ich das gleiche Problem doch in einem anderen Beruf auch. Ich nehme mich doch mit. Das ist im Übrigen auch so ein Vorwand oder ein Einwand, den Lehrkräfte aus ihrem Umfeld hören, wenn sie eröffnen, ja, ich überlege mich beruflich zu verändern, dann wird gerne entgegengebracht, woanders ist doch auch nicht besser. Du nimmst dich doch mit. Die gleichen Probleme kannst du genauso woanders haben. Und das ist natürlich nicht ganz von der Hand zu weisen, wenn man diese Probleme nicht als solche identifiziert und reflektiert und beginnt aktiv gegenzusteuern. Wenn du da persönlichkeitsentwicklungstechnisch nichts an dir tust, dann liegt die Gefahr definitiv auf der Hand, so ein Problem zu verschleppen. Denn ja, du kannst ja nicht vor dir selbst fliehen, du hast ja diese Neigungen vielleicht Ne, könnte ja jetzt sein, wenn du diese Folge hörst. Ich will dir auch nichts andichten. Ich weiß, wenn man sowas jetzt hört, dann ist man direkt dazu verleitet, all das bei sich sofort so zu diagnostizieren. Nur weil du diese Folge jetzt hier hörst und ein paar Muster wieder erkennst, heißt das nicht, dass du jetzt eine handfeste Diagnose hast, die behandlungsbedürftig wäre, sozusagen. Ne? Aber genau aus diesen Gründen, ja, man nimmt sich mit, auch in einen neuen Beruf, machen wir das immer wieder zum Thema in unseren Coachings mit unseren Kundinnen und Kunden. Thema Grenzen setzen, Thema Glaubenssätze, das liegt nämlich da auch massiv mit zugrunde. Und wie kann man Verhaltensänderungen einleiten? Wie kann man das für einen selber bewältigbar machen? Und wie kann man das in seine eigene Routine überführen, sodass neue Verhaltensweisen und Denkweisen auch dauerhaft in mein Selbstbild integriert werden und in mein Handlungsrepertoire aufgenommen werden? All das machen wir auch zum Thema mit unseren Kundinnen und Kunden. Denn ja, man kann nicht vor sich selbst wegrennen. Und nur weil du in einem anderen Beruf dann arbeitest, heißt das nicht, dass du nicht die gleichen Themen dann wieder hast. Gleichwohl muss man aber dazu sagen, ich habe jetzt gerade sehr intensiv ausgemalt, wie anspruchsvoll das Arbeitsumfeld Schule ist. Ja, das ist so. Und nicht jeder andere Beruf hat ein dermaßen sozial anspruchsvolles Arbeitsprofil, Arbeitsumfeld. Das heißt, es kann natürlich eine total konstruktive Maßnahme sein, dein berufliches Umfeld zu wechseln. Aber man muss an beiden Baustellen arbeiten, sozusagen. Selber in Entwicklung bleiben, seine eigenen Baustellen kennen, identifizieren, reflektieren, wo kommt das her? Das ist die Voraussetzung dafür, dass man was ändern kann. Und dann natürlich auch permanent dranbleiben, neu zu handeln, nach neuen Mustern zu handeln, sodass man das neue Verhalten internalisiert und seine alten Muster überschreibt und gleichzeitig sein Arbeitsumfeld wechseln darf. Natürlich darfst du dein Arbeitsumfeld wechseln und es ist nicht eine Flucht automatisch. Wichtig wäre, dass man dann eben an beiden Themen arbeitet. Wie kann ich für mich ein gesünderes Arbeitsumfeld finden und wie kann auch ich selber aus meinen dysfunktionalen Mustern rauskommen und sie gegen gesündere Denk- und Handlungsmuster ersetzen. Und jetzt habe ich die ganze Zeit von helfen, so ganz abstrakt gesprochen und ich möchte dir jetzt aber verdeutlichen, in welchen Mikrosituationen in unserem Schulalltag manifestiert sich das denn, dass man dysfunktionale Hilfsmuster hat und was kann man stattdessen tun? Und dazu möchte ich ein Modell dir vorstellen, nämlich das sogenannte Drama-Dreieck. Das stammt aus der Transaktionsanalyse. Die Transaktionsanalyse ist eine psychologische Theorie, und ein Therapieansatz, der wurde entwickelt von einem Amerikaner namens Eric Byrne. Und es geht im Kern erstmal darum, menschliche Interaktion zu verstehen. Also wie Sprechakttheorie, ja? Kandidat A sagt was zu Kandidat B. Was passiert da eigentlich genau? Haben wir da ein Machtgefälle? Ist das auf Augenhöhe? Ist das von unten nach oben das Machtgefälle oder von oben nach unten? Das ist sehr spannend, um Gesprächssituationen und Interaktionen zu entlarven. Was passiert da eigentlich? Und das Drama-Dreieck ist von einem kalifornischen Psychologen namens Stephen Karpman. Das gliedert sich da ein in die Transaktionsanalyse. Anhand dieses Dreiecks möchte ich dir das verdeutlichen, wie sich das Helfen auf Alltagsebene ständig manifestiert als Lehrkraft und eben in solchen Situationen, wo es der eigenen Interpretation obliegt, ob man da helfen muss oder nicht. Also ich spreche nicht von Situationen einer Schulhofprügelei oder Straftat, jemand wird bestohlen. Es gibt zahlreiche Situationen, da muss man natürlich einschreiten. Aber es gibt ja unglaublich viele kommunikative Fingerspitzengefühl-Situationen in Schule. Und genau die sind ja auch nochmal so belastend. Also, was ist dieses Drama-Dreieck? Stell dir bitte einfach eine Pyramide vor, grafisch. Und in den drei Winkeln der Pyramide findest du drei verschiedene Rollen. Nämlich die Rolle des Retters, die Rolle des Opfers und die Rolle des Verfolgers. Und jetzt mache ich dir das ganz plastisch anhand eines Beispiels aus dem Alltag. Du sitzt in einer Fachkonferenz. In dieser Fachkonferenz wird besprochen, dass das schulinterne Curriculum dringend überarbeitet werden muss, weil es neue Vorgaben gibt. Und natürlich am besten bis gestern muss das überarbeitet werden. Das muss auf die Homepage und alles Mögliche. Du weißt Bescheid. Keiner will es machen, alle gucken betreten zu Boden und hoffen, dass sie gerade jetzt besonders unauffällig sind. Und dann fällt das Auge der Fachkonferenzvorsitzenden auf die neue Kollegin, die erst seit einem halben Jahr jetzt hier an der Schule ist. Und ja, die hat noch nicht genug Aufgaben, diese arme Kollegin. Darum wird diese Aufgabe jetzt dieser neuen Kollegin angetragen. Und du bist wütend, weil es natürlich mal wieder die Falsche trifft. Die arme neue Kollegin, die ist doch jetzt hier gerade mit ihrer vollen Stelle, hat die angefangen, die kennt doch noch gar nicht die schulinternen Abläufe. Auf die wird es mal wieder abgewälzt, auf diese neue, ist ja immer so. Darum meldest du dich in der Situation freiwillig, um ihr dabei zur Hand zu gehen. Die Kollegin findet das gut. Ach, Gott sei Dank habe ich direkt einen, an den ich mich wenden kann. Und das ist für dich jetzt auch erstmal Bestätigung, aber eigentlich bist du frustriert. Und hast echt einen Mega-Groll gegen deinen Fachvorsitz. In dem Modell Drama-Dreieck wäre durch dich deklariert jetzt die Fachvorsitzende, die Verfolgerin, deine neue Kollegin ist das Opfer und du bist jetzt in der Situation die Retterin. Du hast dich jetzt dazu bequemt, weil du besonders sozial bist, dieser Person zur Hilfe zu gehen. Und die anderen sind natürlich die asozialen Zuschauer an dem Ganzen. Die haben sich jetzt hier nicht bequemt, sich freiwillig zu melden und zu helfen. Also hast du dir aus dieser Situation jetzt ein Drama-Dreieck konstruiert durch deine Interpretation der Dinge. Andere Situation, es ist Elternsprechtag, vor dir sitzt ein Vater mit seinem Sohn und es geht um die Leistung des Sohnes und du merkst, oh, der Vater, der übt aber einen ganz schönen Leistungsdruck auf den Sohn aus und du solidarisierst dich mit deinem Schüler und möchtest ihm zur Seite springen, möchtest rechtfertigen, warum der Schüler an diesem oder jenem Punkt steht und möchtest ihm im Grunde den Rücken stärken gegen seinen bösen Vater. Du hast dir also jetzt hier auf Basis deiner Beobachtungen wieder ein Drama-Dreieck konstruiert. Der Vater ist der Verfolger, der Junge ist das Opfer und du bist hier wieder der Retter oder die Retterin. Es gibt zahlreiche Mikrosituationen in deinem Alltag als Lehrperson, wo du immer herausgefordert bist, deine eigene Interpretation blitzschnell zu erstellen für eine Situation und dementsprechend zu handeln. Vermeintlich, denn vielleicht könnte man sich ja auch manchmal raushalten. Und du merkst, ich habe jetzt Beispiele gebracht, wo sich die Lehrperson immer in der Retterrolle sieht, in diesem Drama-Dreieck. Das könnte ja auch erstmal gut sein, ne? Also es gibt dann den bösen Verfolger, es gibt das arme Opfer und ich bin jetzt hier der Retter. Aber gleichzeitig ist man doch versucht, in jede dieser Rollen zu schlüpfen. In unterschiedlichen Situationen. Wie oft erlebst du dich in der Schule als Opfer? Als Opfer von ungerechten Entscheidungen, als Opfer von dominanten KollegInnen, als Opfer schlechter Führung, als Opfer gegenüber der Klassenpflegschaft, wo man der Meinung sein könnte, oh, alle Eltern haben sich gegen mich verschworen, ich bin das Opfer. Also diese Rollen sind natürlich überhaupt nicht festgelegt, sondern die fluktuieren ständig. Und natürlich, niemand sieht sich jetzt gerne selber in der Verfolgerrolle, aber wie oft ist man das denn? Leider ja doch tatsächlich. Das geht super schnell. Du bist ja die Person, die Schülerinnen und Schülern auch eine gewisse Leistung abfordern muss. Wie schnell fällt da der Spruch, boah, der hat mich aber auf den Kieker. Dann bist du der böse Lehrer, die böse Lehrerin, die so ignorant ist und kein Mitgefühl hat und keine Ahnung, irgendwelche Vergehen ahndet. Ganz schnell bist du in der Verfolgerrolle, die dir dann eben auch zugeschrieben wird. Wichtig ist, dass dieses Drama-Dreieck nicht die Realität abbildet, sondern das ist unsere Interpretation einer bestimmten Interaktion, die da stattgefunden hat. Ich selber habe diese Rollen jetzt gerade auf die Beteiligten drauf projiziert und sie damit auch in bestimmte Ecken gestellt. Also das Opfer, das ist jetzt gerade die Person, wo ich der Meinung bin, die kann sich nicht selbst helfen. Der Verfolger, das ist jetzt gerade die Person, wo ich der Meinung bin, der ist im Unrecht, die ist im Unrecht, der ist gemein. Und ich, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Retterposition bin, ich bin der oder diejenige, der es regeln muss. Ich bin der, der das Unrecht ausbügelt, sozusagen. Es kann aber ja auch ganz anders sein. Und ja, oh Wunder, du wirst jetzt ahnen, Personen, die ein ausgeprägtes Helfersyndrom haben, die konstruieren das natürlich sehr, sehr schnell auf eigentlich erstmal neutrale Interaktionssituationen. Also kleine Konflikte, die so bestehen. Ne? Wenn jemand mit so einem dysfunktionalen Muster eine Interaktion zwischen Schülern beobachtet, wo ein Streit zum Beispiel stattfindet, dann ist man da viel schneller bei der Hand, den zu identifizieren, der jetzt gerade das Opfer ist, den, der jetzt gerade der Täter ist und ich bin die Retterin, die da jetzt reingrätscht. Ne? Also diese Rollenzuschreibung. Und ja gleichzeitig impliziert, es ist jetzt hier meine Aufgabe, aktiv zu werden. Denn die anderen können das nicht selbst lösen. Das ist also eigentlich eine Entmündigung des von dir deklarierten Opfers. Du signalisierst damit, ich glaube nicht, du kannst das Problem selbst lösen. Darum muss ich dir zur Hand gehen. Und dem Täter wird signalisiert, also dem zugeschriebenen Täter, du bist jetzt hier gerade der böse Aggressor. In diesem Drama-Dreieck können also alle Instanzen nur verlieren. Warum können da alle nur verlieren? Der Retter in edler Rüstung mit seinem Superman-Cape, der ist doch eigentlich unbestritten der oder die Gute in dem Drama-Dreieck. Kommt drauf an. Kennst du das Beispiel von der Oma, der man über die Straße hilft und sie wollte eigentlich gar nicht auf die andere Seite? Die ist dann sauer auf den Retter, sozusagen. Ne? Als Retter kann man also Groll auf sich ziehen. Sowohl von dem scheinbaren Opfer, als auch von dem scheinbaren Verfolger. Weil man sich eingemischt hat und das Opfer vielleicht das Problem auch selbst hätte lösen können und der Verfolger durch deine Intervention automatisch in die böse Ecke gestellt wurde, aus der es ziemlich schwierig ist, wieder rauszukommen. Somit als Retter hast du auf Dauer nicht viel gewonnen. Wie ist das als Opfer? Es ist natürlich erst einmal schön, wenn einem geholfen wird. Auf Dauer kann das aber zu einer Verantwortungsabgabe führen, dass diese Person das Selbstbild entwickelt, ich bin dafür gar nicht verantwortlich, dafür sind andere Personen verantwortlich, ich kann das gar nicht eigenmächtig ändern und man verhält sich dadurch eher passiv oder hilflos. Das macht also abhängig von der Hilfe anderer. Es ist das Gegenteil von Empowerment, nämlich man setzt jemanden immer auf die Bank desjenigen, dem geholfen werden muss. Wie ist das für den Verfolger, den zugeschriebenen Verfolger? Für den ist das natürlich eine sozial total unangenehme Rolle, offensichtlich jetzt hier gerade der Böse zu sein. Einem Schüler, einer Schülerin, der man das vor der versammelten Klasse vorwirft, der oder die kommt schwer zukünftig aus dieser Rolle raus. Das ist also eine sehr absolute Verurteilung, jemanden in die Verfolgerposition zu stellen oder in deinem Kollegium immer der böse Kollege oder die böse Kollegin auf Basis deiner Zuschreibung. Man selber kann aber auch durchaus in die Verfolgerrolle kommen, nämlich wenn das Opfer nicht ausreichend dankbar ist dafür, dass du es gerettet hast. Vielleicht kennst du das. Vielleicht kennst du Beispiele dafür, wo du das an anderen Personen auch beobachtest. Da hat jemand geholfen und hat das Gefühl, der andere ist ja total undankbar. Und dann kann das Ganze in Groll umschlagen. Der Retter wird plötzlich zum Verfolger. Du siehst also, dieses Dreieck, das ist total ungut, man kann darin nicht gewinnen und das Beste ist gar nicht erst einzusteigen. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir zu Lösungsansätzen kommen. Wie kannst du ausbrechen aus dieser Dynamik? Ich habe eingangs mit der provokativen These eröffnet, viele Lehrkräfte sind süchtig danach zu helfen und Schule ist ihr Dealer. Jetzt, nachdem du schon so viel von der Folge gehört hast, kannst du das vielleicht nachvollziehen, wie diese Argumentation bedingt ist. Also viele Lehrkräfte versuchen durch das übergriffige Helfen ein inneres Defizit an Selbstbewusstsein auszugleichen. Und die Schule bietet ihnen den perfekten Rahmen dafür, weil die Rollenzuschreibung einer Lehrkraft beinhaltet ja das Helfen. Es gibt einen Erziehungsauftrag. Du bist eine Erwachsene, umgeben von Nicht-Erwachsenen. Darum ist da automatisch natürlich auch schon ein Autoritätsgefälle da. Ja? Und diese Rolle ist im Grunde der perfekte Vorwand dafür, dass du helfen darfst, aber eben nicht übergriffig helfen darfst. Und jetzt kommen wir da rein, wie du aus diesen Mustern ausbrichst. Ich habe es schon weiter vorne in der Folge erwähnt. Die Grundlage, der Schlüssel dazu, etwas behandelbar zu machen, ist es erstmal durch Selbstreflexion überhaupt zu identifizieren. Es ist also unerlässlich, dass du eine Routine entwickelst, Situationen eingehend zu reflektieren, um zu identifizieren, was ist da eigentlich passiert. Oft ist es ja retrospektiv, ne? Weil man in einer Handlung, in einer ganz konkreten Situation dann doch aus seinen Gewohnheiten heraus handelt. Das heißt, am Anfang wird das eher retrospektiv für dich möglich sein, zu reflektieren, was war da los, wie habe ich agiert, in welcher Rolle habe ich da agiert und natürlich ganz grundsätzlich zu reflektieren, helfen, retten, ist das mein Thema? Wenn du das als solches identifizierst, dann wird deine Wachsamkeit dafür natürlich enorm steigen können. Denn es wird dir vielleicht dann zunehmend auch schon in der Situation auffallen, dass du in bestimmte Muster reinrutschst und in dem Moment dann eben eher der Impuls zum Innehalten und zu überlegen, muss ich das jetzt? Braucht der andere da jetzt wirklich die Hilfe oder lasse ich das jetzt einfach mal laufen und ich ziehe mir diesen Schuh nicht an, denn ich bin da gerade nicht zuständig. Diese Reflexion, die wird dir zunehmend leichter fallen. Dann ist es ein ganz klares Thema, Grenzen setzen, zu etablieren, zu lernen, Nein zu sagen, zu erkennen, wo sind meine Bedürfnisse und ab wann werden sie beschnitten? Ab wann werden sie verletzt? Wo gebe ich meine Bedürfnisse zu bereitwillig preis für die Bedürfnisbefriedigung anderer? Und notwendig ist da Grenzen setzen. Grenzen setzen wiederum ist ja verbunden damit, andere in ihre Schranken zu weisen, sozusagen, sie zu frustrieren. Denn du bist ja gewohnt, dass du positives Feedback dafür bekommst, dass du immer alles für alle tust. Sobald du beginnst, dich anders zu verhalten, funktionierst du ja für die anderen nicht mehr. Das heißt, du beginnst für sie Frustration zu erzeugen. Und das muss man aushalten lernen. Grenzen setzen hat also unmittelbar damit zu tun, aushalten zu lernen, dass man nicht ständig das Dopaminbirnchen angeknipst bekommt durch die positive Rückbestätigung anderer, sondern dass man auch mal negatives Feedback, Unlust von anderen erfährt. Und das bringt uns zum nächsten Punkt. Natürlich muss dein Selbstbewusstsein, dein Selbstwertgefühl mehr Zuwendung bekommen. Das muss gestärkt sein, damit du das aushalten kannst, dass andere nicht permanent dich mit Lob und Dankbarkeit überschütten, sondern auch mal sagen, na, fand ich jetzt nicht so cool. Ja, okay. Dafür hast du gut auf deine Grenzen geachtet. Das heißt, das Thema Selbstbewusstsein, Selbstwertgefühl steht da ganz stark im Zentrum. Und da sind wir an dem Punkt, wie schaffst du das? Natürlich ist nicht, wenn du jetzt hier zuhörst und das an dir identifizierst, ist nicht in jedem Fall sowas eine Diagnose wert oder eine Therapie wert oder sonstiges. Also es geht nicht immer um pathologische Muster, die unbedingt behandlungsbedürftig sind. Wenn du aber merkst, das ist hier gerade ein Baustein von einem viel größeren Problem, dann darfst du das natürlich zum Anlass nehmen, dir Unterstützung zu suchen. Zum Beispiel in Form einer medizinischen oder therapeutischen Fachperson. Aber das muss ja gar nicht sein, vielleicht, sondern Unterstützung von KollegInnen, von Vorgesetzten oder von sonstigen Beratern, Coaches oder so. Ne? Du musst das ja nicht komplett allein bewältigen. Es hilft dir gut, sozial eingebettet zu sein und darauf vertrauen zu können. Im Zweifelsfall habe ich Fachpersonen, die mich da gut begleiten. Dann gibt es aber auch noch Fertigkeiten, die du erlernen kannst. Nämlich zum Beispiel, und ich weiß, es ist ein rotes Tuch, darüber zu reden, zum Beispiel Zeitmanagement. Da, ich weiß, ne, das ist jetzt wieder wie, gibt ihnen Yogakurse und Zeitmanagement-Fortbildungen und dann wird es doch alles gut mit der Lehrerschaft. So ist das nicht gemeint. Aber bestimmte Zeitmanagement-Grundtechniken, da weiß ich, dass Lehrkräfte oftmals sich damit noch nicht aktiv auseinandergesetzt haben. Und da geht es um Priorisierungen, um die Eisenhower-Matrix meinetwegen. Ja, was ist denn jetzt wirklich notwendig und dringlich und was eben nicht? Und dann, was kann ich als Konsequenz dessen delegieren? Wofür bin ich hier einfach auch nicht zuständig, sondern jemand anderes? Etwas zu delegieren hat wieder mit Grenzsetzung zu tun. Und zweiter Punkt, was du noch als Fertigkeit erlernen kannst, sind funktionale, konstruktive, hilfreiche, dienliche Kommunikationsstrategien. Denn jetzt gerade am Beispiel des Drama-Dreiecks hast du gemerkt, vieles obliegt meiner eigenen Interpretation und da ist auch viel Fingerspitzengefühl, wie kommuniziere ich hier. Und es ist definitiv eine Fertigkeit, die es sich lohnt zu erlernen, kommunikativ klar zu sein, ohne dass du dich in deinem Selbstwertgefühl bedroht fühlst. Auch gewaltfreie Kommunikation kann da eine tolle Fortbildung sein, ne? Oder ein tolles Tool, mit dem du hilfst, dich zu positionieren und auch den anderen nicht ihre eigene Selbstkompetenz abzuerkennen, sondern sie kompetent zu belassen in so einem Konfliktgefüge. Und ich habe dir schon gesagt, das sind Themen, die spielen in der Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden permanent eine Rolle, mal mehr, mal weniger. Aber diese Themen begleiten einen natürlich auch in potenziell andere Karrieren. Und es ist kein Wegrennen vor dir selbst, wenn du den Beruf wechselst zum Beispiel. Das kann sehr gute Selbstfürsorge sein, aber was immer gegeben sein muss, ist, dass du an deinen Baustellen parallel arbeitest, um eben Situationen nicht zu reproduzieren. Aber ich habe auch schon deutlich gemacht, Schule als Arbeitsumfeld ist einfach ein wahnsinnig herausforderndes Feld, auch für eine vollkommen gefestigte Lehrkraft und man darf sich auch dagegen entscheiden. Man braucht nicht jeden Tag so viel Reibung. Man kann auch an beiden Polen arbeiten. Das heißt, ich arbeite an mir und ich sorge für mich gut, indem ich mein berufliches Umfeld wechsle hin in eins mit weniger Reibung, wo es mir leichter fällt, gut für mich zu sorgen und aufzupassen auf mich. Okay, so, jetzt haben wir einen langen Exkurs gemacht vom Thema Helfersyndrom über das Drama-Dreieck, über die Korrelation zwischen Helfersyndrom und psychischer Erkrankung, auch im Lehrberuf, und hin zu Lösungsansätzen. Und wenn du mit uns gemeinsam den Weg in die Lösung gehen willst, sowohl an dir zu arbeiten, als eben auch die beruflichen Schräubchen zu drehen, die Feinjustierungen zu drehen, sei es innerhalb des Schulsystems oder durch einen Wechsel in einen anderen Beruf, dann kannst du dich wie immer bei uns zu einem kostenfreien Erstgespräch eintragen und gemeinsam mit uns erörtern, wie wir gut zusammenarbeiten können, damit du deine Situation verbesserst. Den Link zum Erstgespräch findest du in den Shownotes, aber auch auf unserer Homepage isabelprobst.de unter mit uns arbeiten. Da kannst du dich eintragen und vielleicht arbeiten wir bald schon zusammen, damit du dein Helfersyndrom in konstruktivere Handlungs- und Denkweisen verwandelst. Bis bald!